bei Farben das Wichtige ist, dass man ein gesamtes Konzept hat. Also so dieses, wie soll ich denn da meine Wand streichen, kann ich nicht beantworten. Und das ist dann natürlich eine Antwort, die nicht jeder unbedingt hören will, weil es mit wahnsinnig viel Aufwand verbunden ist und. Aber so sind wir nun mal.
Our House, der Salon-Podcast. Moderiert von Anne Petersen und Antje Wever. Präsentiert von Jaguar Deutschland. Herzlich willkommen bei Our House. Ich bin Antje Wever und durfte für die Salon-Winterausgabe mit Gisbert Pöppler und seinem Team schon mal Weihnachten in seinem neuen Studio in der Berliner Karl-Marx-Buchhandlung vorfeiern. Für unser Gespräch haben wir uns dann in seiner Altbauwohnung auf der Fischerinsel in Berlin-Mitte getroffen. Pöppler ist nicht nur Innenarchitekt, sondern auch Designer, der Tailor-Made Tische, Sessel oder Kaschmirdecken entwirft und nun auch für KPM sein eigenes Porzellan kreiert hat. Darüber hinaus weiß er ganz schön viel über Farben. Dazu mehr in unserem Gespräch. Viel Spaß beim Zuhören. Lieber Gisbert, du bist mit deinem Designstudio kürzlich in die Karl-Marx-Buchhandlung gezogen, hast die komplett renoviert und hast diese besondere Location tatsächlich auf ImmoScout gefunden. Wie erklärst du dir das?
Die war auch nicht so leicht zu vermieten, stand lange leer, weil es als Büro nicht funktioniert. Dann gibt es sehr hohe Denkmalauflagen. Man könnte jetzt nicht ein Café da reinmachen. Es ist auch ein sperriges Teil mit sehr viel Eigenleben. Und natürlich haben wir das auch diskutiert. Schaffen wir das, in diesen Räumen ein Büro zu machen, in dem wir uns wohlfühlen und einen Showroom für unsere Möbel? Oder dominiert nachher die Buchhandlung das, was wir machen? Und dann haben wir aber entschieden, nee, wenn jemand das hinkriegt, dann wir. Wir können mit solchen starken Räumen umgehen und wir haben das auch als Herausforderung geliebt.
Und ist jetzt eine sehr schöne Visitenkarte auch geworden, genau wie du sagst, weil es ist eben eine ein bisschen schwierige Location. Die Buchhandlung ist von 1958 und steht unter Denkmalschutz, hat eben diese großen Bögen aus Holz, wo früher die Bücher drin standen, ist jetzt eine Materialsammlung. Also was waren die wichtigen Elemente bei dem Umbau?
Zuerst haben wir das Grundgerüst entwickelt und installiert, schlichtweg Elektrik und Licht. Also es war erstmal eine große Aufgabe, dort ein gutes Licht zu installieren, zu gucken, wie können wir in den Räumen arbeiten, wo gibt es die Arbeitsplätze, wo ist der Showroom, also erstmal die Räume für uns sortiert. Und dann über Monate haben wir uns die Räume dann wirklich erst zu eigen gemacht als Büro und Showroom, weil wir diese Herausforderung Regal, dafür brauchten wir eine Zeit, das zu knacken.
Ist das oft der Fall, dass so ein Prozess wichtig ist, wenn man auch mit Kunden zusammenarbeitet, dass man bestimmte Ideen am Anfang hat und die sich dann anders entwickeln?
Ja, ich liebe im Gegensatz zu vielen anderen lange Prozesse. Und
warum sind die gut, Gisbert?
Weil ich dann noch mehr Vielfalt reinbekomme. Ich gehe mehr in die Tiefe. Es wird komplexer, es wird spannender, es wird einfach vielschichtiger.
Du hast ja mal gesagt, es gibt keine richtige Form des Wohnens. Was meinst du damit?
Ich finde es immer wieder spannend, mit Privatkunden zu arbeiten und zu hören und zu erleben, was deren Prioritäten beim Wohnen sind. Das ist mir ganz wichtig, dass man nicht die Idee hat, es gibt die richtige Form des Wohnens. Es gibt nicht die richtige Küche. Es gibt nicht das richtige Badezimmer. Jeder hatte andere Anforderungen. Und
ist das ein bisschen eigentlich so, wie manchmal Leute mit so einer Frisur zum Friseur kommen und sagen, so möchte ich gern aussehen?
Ja.
Und kommen die manchmal auch zu dir und bringen so Moodboards mit und sagen, das möchte ich gerne, so will ich leben?
Ja, und dann merkt man aber ziemlich schnell im Gespräch, gibt es da eine Offenheit oder nicht. Und bei den meisten ist die Offenheit da. Das ist dann ein Anfang, weil ja das Vokabular bei den Kunden nicht unbedingt da ist. Sondern sie müssen ja uns irgendwie auch einen Anfang geben, damit wir eine Vorstellung haben. Und wenn wir dann länger ins Gespräch gehen und dann vielleicht noch das Glück haben, die Kunden zu besuchen in den Häusern oder Wohnungen, in denen sie leben.
Also am Anfang ist immer ein Kennenlerngespräch.
Ja, ja. Und das geht in der Regel auch nicht nur einmal, sondern das brauchen wir ein paar Mal. Wir brauchen auch die Wiederholung. Das sage ich auch manchmal Kunden. Ich möchte es nochmal hören.
Ah, okay. Einfach um dich zu versichern.
Ja, um uns zu versichern und nochmal. Und manchmal hört es dann noch ein anderer im Team mit und dann hinterher diskutieren wir im Team wieder, wie hast du das verstanden?
Was sind noch für bestimmte so Fragen, um so ein Gefühl für die Leute zu bekommen und von was die träumen?
Ja, ganz wichtig ist natürlich, wenn sie eine Immobilie gekauft haben, wie wollen sie die bewohnen, mit wem wollen, also ganz banal, ne? Wie viele ziehen da ein, ist es eine Familie, ist es nur eine Person, wie nutzen sie das, haben sie viele Gäste, haben sie keine Gäste, gibt es Sicherheitsaspekte und dann natürlich ganz persönliche Vorlieben, ja, gibt es Vorlieben für Materialien, für Farben, gibt es Dinge, die sie gar nicht mögen, gibt es Haustiere, wir haben ein Projekt in Hagen gemacht, da hat die Familie 2 Hunde, die auch richtig so Dampf haben. Im Garten gibt es einen großen Teich, da springen die rein, dann rennen die danach mit ihrem nassen Fell durchs Haus. Das sind Themen, die wir berücksichtigen.
Also auch ganz praktisch.
Auch ganz praktisch und die wir dann auch gern berücksichtigen und daraus dann auch richtig gute Sachen entwickeln. Also denn wir haben für die dann einen ganz tollen Terrazzoboden entwickeln, wo die Hunde rüberlaufen können. Danach sieht man gar nicht, dass sie darüber gerannt sind. Wir haben an den Wänden auf einer bestimmten Höhe Paneele installiert aus unterschiedlichen Materialien, Holz, lackiert, Edelstahl und so weiter, auch wegen der Hunde, damit eben dort wie so ein Schutzstreifen ist. Es ist ein gestalterisches Element, aber das gestalterische Element ist aus dieser Funktion entstanden.
In den meisten Wohnungen, die du gestaltet hast, denke ich, sind auch die Farben ziemlich prägnant. Wie hast du dir über die Jahre da diesen Ruf erarbeitet?
Ich habe ehrlich gesagt, gar keine Ahnung. Darüber denke ich selber nach. Warum habe ich eigentlich diese Vorliebe für Farbe? Aus der Familie kommt es nicht. Meine Mutter hatte einen wahnsinnig guten Geschmack, aber eher so in erdigen Tönen, Beige-Tönen, so klassisch.
Wie bist du denn aufgewachsen?
Ich komme aus Bremen, aber ich komme da vom Land. Und wir hatten aber ein sehr spezielles Haus auf dem Land, nämlich ein Glashaus. Also wir waren die Familie, die im Glashaus sitzt. So ein 70er-Jahre-Fachwerk-Glashaus mit riesigen Fensterscheiben und Galerie und alles war offen und so weiter.
Ziemlich modern für die
total,
Zeit.
Total, total modern.
Und wie kam das, dass deine Eltern da so ein Interesse hatten?
Meine Mutter hatte eben diesen ästhetischen, also von ihr habe ich dann auch
viel mitbekommen.
Viel mitbekommen. Und die Farben habe ich mir irgendwie selber ausgedacht, beziehungsweise ich habe nach dem Studium für ein Büro gearbeitet, das sich auch schon mit sehr hochwertigem Innenausbau beschäftigt hat. Da habe ich gemerkt, Mensch, das interessiert mich. Da bin ich drauf angesprungen. Also die haben dann auch mit speziellen Stoffen schon gearbeitet, von Rubelli und was weiß ich. Und da gab es die eine Nana von Hugo, ist leider schon lange verstorben. Nana von Hugo war eine große Farbexpertin in Deutschland.
Und die hat dich inspiriert?
Die hat mich inspiriert. Und dann habe ich die ersten Projekte gemacht mit einer Kollegin noch zusammen, mit einer Freundin zusammen, Ilona Prinz. Wir haben Start-up-Unternehmen ausgebaut und da haben wir die ersten Farbversuche gemacht an Wänden, die uns auch einigermaßen geglückt sind. Aber ich glaube, heute werde ich es besser hinkriegen.
Mit Farbe umzugehen, ist das Try and Error? Muss man das üben?
Ich finde sehr, dass das eine Übungssache ist. Ja.
Wird man mutiger?
Ja, mutiger, sicherer. Ich sage ja immer, es ist viel weniger Theorie meiner Meinung nach als Übung. Und es ist ja so komplex. Eine Farbtheorie würde mir nur bedingt helfen, wenn ich einen Raum bearbeite, der wenig Licht bekommt, der vielleicht die Funktion eines Wohnzimmers hat, die Familie aber dennoch total Wert darauf legt, dass der Raum strahlt. Dinge, die ich vielleicht nicht so ohne weiteres denke, vereinbaren zu können, das ist eine Übungssache.
Aber ich bin auch überrascht, wir sitzen jetzt ja nicht in der Karl-Marx-Buchhandlung, sondern in deiner Wohnung, in einem Esszimmer, das hellblau gestrichen ist. Und man könnte meinen, dass es sich kühl anfühlt, aber tut es nicht.
Genau, und das ist eine Sache, wozu ich meine Wohnung nutze und auch jetzt wieder nutzen werde, nämlich auch als Experimentierfeld. Inzwischen sieht man die Blautöne sehr viel in Magazinen. Als ich das gemacht habe, war das noch nicht so.
Wann war das denn? Wann bist du hier eingezogen?
Ich wohne hier schon ewig. Ich bin 1995 eingezogen, aber das ist jetzt schon dritte große Phase, die jetzt beginnt.
Okay.
Und ich glaube, hier haben wir vor 10 Jahren das letzte Mal gestrichen. Das war das mit diesen Blautönen. Und da war das genau mein Anliegen, durch diese Wohnung Kunden zu zeigen, wenn ich das auf eine bestimmte Art mache, ist das total wohnlich.
Ich habe mein Arbeitszimmer in Mintgrün gestrichen, weil ich dachte, ich will so ein bisschen LA-Feeling nach Berlin bringen. Und dann saß ich da an meinem Schreibtisch und mir war immer so leicht kalt. Und jetzt habe ich es pink gestrichen, aber in so einem ganz warmen Pink. Und ich fühle mich wohl und kann super gut arbeiten. Was sagst du dazu, Giesbert?
Na, sag ich dazu, ist doch toll, man kann es einfach umstreichen.
Ja.
Nicht? Also wenn ich mich mit der Küche vertan habe, das ist schon ein bisschen blöder. Aber das ist ja eigentlich das Tolle, eine Wandfarbe kann ich auch einfach ändern.
Es ist ja bei Wohnen schon viel Psychologie dabei, was ich auch so spannend finde. Ne?
Ja.
es erzählt ja im besten Fall immer sehr viel über so eine Persönlichkeit. Und deswegen ist es ja auch so toll, wenn man nach Hause eingeladen wird. Wenn man zu dir zum Beispiel nach Hause kommt, fällt mir auf, dass du auch ein Faible hast, ja, für alte Sachen und denen so ein neues Leben geben.
Mhm.
Es ist so hübsch, wie du es arrangiert hast. Der alte Schrank über den modernen Anrichte. Was ist da die Geschichte hinter diesem Schrank?
Die Geschichte ist 80er Jahre, das war ja die große Zeit, wo man alte Möbel restauriert hat. Und meine Mutter hat in einem Abrisshaus in Osterholz-Scharmbeck diesen Schrank gerettet und wollte den jetzt bearbeiten und abbeizen, wie man das auch so getan hat. Und sie ist daran gescheitert, weil sie die Holzwürmer nicht rausgekriegt hat. So, und irgendwann habe ich mir dieses Ding vorgenommen und habe die Holzwürmer über ein Jahr lang in einer Folie gekillt. Und danach habe ich dann den Schrank abgebeizt und restauriert und neu lackiert. Und ich habe aber auch die Funktion geändert. Ich habe dann die Paneele in den Fronttüren rausgenommen, da eine Verglasung reingemacht und in den Schrank eine Metallkonstruktion bauen lassen, damit ich dort Regalbretter einfügen konnte.
Also das klingt komplex.
Ja, und das war eigentlich so mein erstes Design-Ding, was ich gemacht habe, mein erstes Design-Thema. Und dann habe ich den Schrank mitgenommen nach Berlin.
Also da warst du wie alt?
Da war ich 14. Als ich den aufgemöbelt habe, war ich 14. Und dann stand er irgendwo bei mir rum. Und später habe ich ihn eben nach Berlin genommen, da war ich dann 19.
Nochmal zu den Farben, Giesbert. Hast du bestimmte Farben, die du empfehlen kannst oder mit denen du gerne viel arbeitest?
Leider Gottes ist uns unser Lieblingsfarbhersteller gerade so ein bisschen abhanden gekommen und deshalb kann ich das nicht. Also auch wir sind auf der Suche eigentlich nach einem Nachfolger.
Was meinst du mit abhanden gekommen?
Das ist eine französische Farbfirma, mit denen wir extrem viel gearbeitet haben. Ich werde es falsch aussprechen, egal, Ressource.
Mhm.
Und die mussten 2/3 ihrer Farben streichen aus dem Sortiment, weil der Designer der Farbe seine Rechte zurückgezogen hat. So kenne ich die Geschichte. Geschichte ist egal, uns fehlen 2/3 dieser Farben.
Weil du mit denen gerne gearbeitet hast.
Ja, und das habe ich aus bestimmten Gründen getan. Weil diese Farben extrem gut da drin waren, noch eine Leuchtkraft zu haben, auch wenn es schwache Töne waren, pastellige Töne. Es gibt ja den Irrglauben, ich habe ein relativ dunkles Zimmer, ich wähle einen hellen Farbton. Und oft wird das dunkle Zimmer dann zu nebelig. Mhm. Und diese hellen Farben von Ressource, die haben noch oder hatten noch die Kraft, nämlich das Licht reinzubringen.
Ah, interessant.
Wahnsinnig schwer zu erklären. Wahnsinnig schwer, selbst Farbherstellern zu erklären.
Und das Pink in der Karl-Marx-Buchhandlung, ja, da gibt es so ein ganz, ganz dunkles Pink hinten
Shocking
in der Ecke.
Pink, ja.
Shocking Pink. War das auch von den Franzosen?
Auch von den Franzosen.
Auch eher ungewöhnlich, das hinten rechts in die Ecke so ein dunkles Pink zu machen, oder?
Ja, weil uns klar war, das ist eine dunkle Ecke und auch da wollten wir eine strahlende Farbe, eine starke Farbe.
Und hättest du auch Lust, eigene Farben zu machen? Giesbert Pöppler, die Farbpalette. Es liegt da ein bisschen auf der Hand.
Sehr, sehr gerne. Ich glaube, es ist an der Zeit, fast das zu tun. Wir hatten schon mal einen Anlauf unternommen und dann ist es aber versackt. Und
jetzt, wenn du deine eigenen Räume streichst, wie machst du das? Mischst du dann selber an oder guckst du rum?
Tatsächlich
oder?
Stolpern wir jetzt so ein bisschen durch die Gegend. Jetzt gucken wir bei allen Herstellern wieder. Also jetzt, wir besorgen gerade wieder von allen Herstellern, also alle Hersteller, wir besorgen
die Interessanten,
gerade die von den interessanten Herstellern, besorgen wir alle Bücher gerade wieder.
Und die damit sitzen wir meist viele in England,
Parable,
Little Green, fallen dir noch 2 ein?
Anna von Mangold, die ich sehr schätze.
Was gibt's noch?
Ja, unser Ursprungshersteller, mit dem wir so viel gemacht haben, Ressource in Paris. Dann ganz schlichtweg Farbsysteme, NCS, Rahl auch.
Mit welchen Farben würdest du anfangen, wenn du welche machen würdest? Hat Giesbert Pöppler Lieblingsfarben?
Ich habe bestimmt Lieblingsfarben, aber ich glaube, wir würden fast funktionaler rangehen. Wir tun uns wahnsinnig schwer, die richtigen Grüntöne zu finden bei Herstellern. Und deshalb setzen wir sie auch sehr selten ein. Und ich glaube, das wäre auch großes Thema bei uns, die richtigen Grüntöne zu entwickeln. Jetzt hier in der Wohnung werde ich auch das Experiment machen, dass ich die Wände auch in Blautönen halte. Ich werde dunkler als jetzt. Ich werde tatsächlich in der ganzen Wohnung dunkler. Und auch an den Decken will ich verschiedene Violetttöne machen. Das ist richtig ein Experiment.
Das klingt spannend. Du hast hier 18 Jahre mit deinem Mitbewohner gewohnt, der jetzt ausgezogen ist.
Ja.
Jetzt hast du alle Räume für dich.
Mhm.
Was veränderst du noch?
Dann verändere ich noch tatsächlich überhaupt erstmal die Funktion. Ich hatte keinen Schreibtisch bislang in dieser Wohnung. Jetzt habe ich ein Arbeitszimmer, also was ich sehr genieße. Ich vermisse meinen Mitbewohner total und ich genieße diese neuen Funktionen aber auch. Oder ich habe einen Ort richtig neu für mich entdeckt im Erker. Da setze ich mich mit Gästen hin, wenn die reinkommen und weiß ich nicht.
Ist ja auch toll, wenn man sozusagen gezwungen wird, mal was zu verändern. Sonst richtet man sich ein und dann bleibt es so und dann hat man seine Lieblingsplätze.
Und man ist ja sehr eingefahren in seiner eigenen Wohnung. Also dieses selber sich zurücknehmen und nochmal einmal querdenken ist unheimlich schwer. Meine eigene Wohnung bespreche ich natürlich mit meinen Mitarbeitern aus dem Büro.
Bei der Einrichtung von der Karl-Marx-Buchhandlung, die Küche, die ist auf eine Art, finde ich, doch ähnlich, was du hier auch gemacht hast. Kannst du mal sagen, was da so deine Lieblingselemente sind oder was da wichtig ist bei Küchen? Weil die braucht ja nun wirklich jeder.
Ich glaube, bei Küchen ist uns wichtig zu schauen, wo soll die Küchenzeile eingebaut werden? Wo ist Anfang, wo ist das Ende? Gibt
genau,
es einen
wo fängt
Anfang?
Man an? Wo fängt man an bei einer Küche? Vielleicht ist das die Frage. Wo startest du?
Der erste Entwurf für diese Küche sieht ganz anders aus. Viel klotziger, viel größer. Auch da war zum Glück eine Entwicklung drin. Und da wollte ich viel mehr Funktionen noch reinbringen. Irgendwie, weiß ich nicht mehr, Backofen in der Höhe und noch ein Kühlschrank, der groß ist und so weiter. Ich bin heilfroh, dass ich das alles
nicht gemacht habe. Ich habe deinen Kühlschrank gar nicht gesehen. Wo
eben,
ist
das
der?
Ist so ein Unterbau-Kühlschrank, wo andere die Krise kriegen würden, weil man sich ja jedes Mal bücken muss und das Ding ist zu klein. Für eine Familie ginge das nicht. Also gar
aber
keine
für
Chance.
Dich passt es.
Für mich passt es. Und mit Peter, mit meinem Mitbewohner, hat es auch wunderbar gepasst. Und wir haben hier große Partys geschmissen und das ging auch mit diesem kleinen, winzigen Kühlschrank. Genau, und das sind, gerade bei Küchen ist natürlich das Hauptding für Kunden, kochen die? Es gibt ja auch Kunden, die einfach nur eine Küche haben, aber nicht wirklich kochen. Mhm. Und wenn sie leidenschaftlich kochen, dann wissen die meistens die Anforderungen, was sie brauchen. Ne? Welche, also brauchen sie 6 Herdplatten, brauchen Sie Induktion, brauchen Sie Gas, brauchen was für einen Backofen, brauchen Sie was für einen Kühlschrank etc. Also diese ganzen technischen Dinge muss man erstmal wissen. Was muss eigentlich an Geräten untergebracht werden? Und da gibt es ja eben ganz unterschiedliche Ideen von Kunde zu Kunde. So, das brauchen wir erstmal und dann fangen wir an zu entwickeln.
Du hast ja einige dekorative Elemente in der Küche, zum Beispiel auch für dein Büro eine Marmorplatte, was mich gewundert hat, weil ich dachte immer, Marmor wäre so wahnsinnig empfindlich. Dann, es hat so viel wohnliche Elemente, Vorhänge, an die erinnere ich mich noch. Dann gibt es so eine kleine Bar, die in die Wand eingebaut ist. Vielleicht kannst du noch mal ein paar Sachen sagen, die so eine Giesbert-Pöppler-Küche im besten Fall ausmachen.
Auch da beobachten wir, dass viele natürlich aus so minimalistischen Gedanken immer versuchen, in Küchen durchgehende Linien hinzubekommen, wo wir sagen, geht doch nach der Funktion. Das ist wunderbar und sieht gut aus und bringt nachher auch eine Lebendigkeit in eine Küche. Das heißt, wir haben bei uns zum Beispiel eine Eingriffmulde für die obersten Schubladen, die da drunter haben aber einen Knopf. Manche haben gar nichts, weil das dann eben die Spülmaschine ist. Da geht man nur mit dem Knie dran und dann geht die auf. Also auch da sich vielleicht so ein bisschen zu befreien von den
Hängeschränken.
Ja, und von den Hängeschränken und von der gängigen Idee, alles muss immer minimal und eine Linie sein. Nee.
Aber die Sache muss natürlich schön sein, damit es funktioniert, oder?
Ja, das stimmt. Also es darf natürlich kein totales Chaos entstehen.
Du hast ja auch über der Küche diese Messingstange, wo Sachen dranhängen. Mhm. Da finde ich, funktioniert auch, wenn dann schöne Sachen da dranhängen und nicht eine Plastikschere oder...
Wenn ich da was dranhänge, was ich sowieso nicht nutze, dann ist es Quatsch, dann braucht man das Ding nicht. Wenn es aber genau hilfreich ist, ja, dann sieht es auch gut aus, weil es im Alltag genutzt wird. Tatsächlich sind es immer diese kleinen Details. Die Marmorplatte haben wir im Büro gewählt, um auch gleich mit Kunden dieses Thema besprechen zu können. Wie gehen Sie mit Materialien um? Würde Sie das stören, wenn da ein Fleck drauf ist? Würde Sie das auch bei dem Marmor stören? Denn der Marmor, den wir im Büro haben, ist sehr strukturiert. Da fällt ein Fleck vielleicht nicht so auf.
Ah, okay.
Das sind diese ganz sensiblen Themen. Mhm. Aber so ein Marmor strahlt natürlich was ganz anderes aus als ein Kunststein.
Hat so eine luxuriöse Ausstrahlung und ist
luxuriös, aber auch lässig, weil das Ding altert. Mhm. Das kriegt Spuren. Mhm. Und dann hat es auch eine Lässigkeit und auch eine Wohnlichkeit.
Also Spuren sind gut.
Ja.
Gebrauchsspuren auf schönen Materialien.
Sind hart am Anfang
auszuhalten.
Aber wir mögen Gebrauchsspuren.
Ich finde, Vorhänge mögt ihr auch, oder?
Vorhänge mögen wir auch. Oh,
Vorhänge?
Ja. Oh ja. Stoffe überhaupt. Großes Thema. Also auch da suchen wir gerne Stoffe, die eigentlich unprätentiös sind, aber trotzdem besonders sind.
Wo findest du solche Stoffe?
Lange Suche. Also natürlich Klassiker. Wir sind meistens im Januar in Paris und gucken uns die neuen Sachen an bei Stoffherstellern. Aber wir lassen ja viel auch bespoke machen.
Ich habe das Gefühl, du hast sehr eine frankophile Affinität und arbeitest ja auch mit Handwerkern in Frankreich zusammen für deine Möbel.
Ja, und leider spreche ich kein Französisch. Totaler Quatsch.
Und
ja.
Machst es trotzdem.
Mach es trotzdem. Ich bin ganz viel.
Dann scheinst du ja überzeugt zu sein.
Ja.
Weil da das Handwerk so hochgehalten wird?
Ja, und weil es da auch Berufe gibt, die es bei uns nicht mehr gibt, Ausbildungsberufe. Also zum Beispiel die Sofas, die wir mit einem Haute Couture-Polsterer in Paris machen, der arbeitet wiederum mit einem Gestellbauer zusammen, der so vollkommen komplexe Gestelle entwickelt für unsere Möbel. Und das ist ein Beruf, den man in Deutschland gar nicht mehr erlernen kann. Und das macht es aber aus am Ende, so ein Sofa.
Also bei dem Sofa und dann hast du ja sehr, sehr schöne Decken, ja?
Mhm.
Kaschmirdecken?
Ja.
Sind die auch custom-made?
Also die sind custom-made, ja.
Kann man da sich dann Farben aussuchen oder?
Es gibt eine Farbrange, aus der wir arbeiten. Wenn Kunden dann noch andere Farben wünschen, müssen wir das prüfen. Dann wird das extra gefärbt und dann wird ein Muster gewebt, weil diese Decken double Fass gewebt sind. Also eine Farbe liegt auf der anderen. Und dann kann es sein, dass die eine Farbe durch die andere zu sehr durchschlägt. Und deshalb sind auch das lange Prozesse.
Diese Decken sind ja sehr teuer.
Ja.
Ich glaube, eine kostet fast 15.000 Euro.
Mhm.
Und wie erklärt sich der Preis?
Das sind mehrere Faktoren. Zum einen ist es das feinste, beste Kaschmir, was es auf der Welt gibt. Davon gibt es 20 Tonnen im Jahr und eigentlich teilen sich das die großen Hersteller und wir kriegen auch noch so ein bisschen.
Also und die hält dann aber ein Leben lang, diese Decke.
Ja, man muss sie auch pflegen. Eben, das ist das. Man muss die guten Sachen auch pflegen. Dann ist das Besondere, wir können Decken aus handgesponnenem Kaschmir anbieten. Und zum Beispiel für diese großen Decken, die sind 3,20 Meter mal 3,20 Meter als Bettüberwurf. Und wenn wir da die handgesponnene Wolle nehmen, dann würde eine Person alleine 2,5 Monate brauchen, um diese Wolle zu spinnen. Dann wird die noch gefärbt, auch per Hand, nicht Maschine. Da sitzen sich zwei Personen gegenüber und haben so zwei Hölzer in der Hand und färben immer Stück für Stück hin und her und hin und her und hin und her die Farbe. Dann wird es aufgehängt, getrocknet und dann gewebt. Und dann wird so eine Decke auch nochmal 2 Wochen lang gewebt mit 3 Leuten.
Also da auch magst du einfach Prozesse.
Da geht absolut unser Herz auf, ne? Also das ist so, ja, da mögen wir die Prozesse und wir mögen das Experiment und der Hersteller mochte zum Glück auch das Experiment. Der hatte großen Spaß daran, mit uns diese Decken zu entwickeln, weil er das so noch nicht gemacht hat.
Dein neuestes Design ist ja das Geschirr, was du entworfen hast für KPM, Giesbad Pöppler Geschirr, was ja auch in Handarbeit entstanden ist.
Das ging los, weil ich selber sehr viel Geschirr habe aus meiner Familie. Meine Mutter, Großmutter, Urgroßmutter kamen aus Sachsen.
Mhm.
Und dadurch habe ich recht viel altes Porzellan im Schrank.
Was für Porzellan ist das? Was hattet ihr denn so zu Hause?
Das ist Meißner Porzellan. Hier haben wir gerade das Weinlaub auf dem Tisch. Im Büro haben wir Zwiebelmuster mit Goldrand. Dann haben wir noch
Streublümchen.
Streublümchen, genau. Und dann noch rote Rose. Und dann haben wir als Alltagsgeschirr im Büro Korallenrand meißen. Das benutzen wir täglich.
Also du hast viel altes Porzellan über die Jahre.
Viel altes Porzellan. Ja, also ich komme aus einer Porzellan- und Besteckfamilie.
Und das haben dir deine Mutter und Oma schon vererbt?
Tatsächlich ist meine Schwester so reizend. Das meiste von dem Porzellan gehört eigentlich ihr. Und sie hat mir aber gesagt, Giesbert, du bist derjenige, der es nutzen wird. Ich werde es nicht so nutzen. Nimm es, nutze es. Um es aber noch irgendwie zeitgemäßer hinzukriegen, war dann die Idee, okay, wenn ich jetzt einen alten Teller auf einen geradlinigen Teller mit einem bestimmten Farbkonzept platziere, dann kriegt der alte Teller auch wieder mehr Kick. Und daraus ist die Idee entstanden. Am Ende ist es KPM geworden, diese Kollektion zu machen mit bestimmten Farbkombinationen.
Das ist ja ganz modernes und mit verschiedenen Farben arbeitet und immer diesen roten Rand, der
immer
zieht sich durch.
Ja.
Genau, es sieht aber sehr modern und frisch und fast poppig aus, finde ich.
Mhm.
Und dass man das dann eben mischt, vielleicht mit dem alten Porzellan, was man zu Hause hat oder
ja
geerbt hat. Und dann ist es wieder wie bei dir, dass du ja gerne Brüche magst und Sachen miteinander verbindest.
Ja, und immer wieder neu drauf gucken.
Wo hast du nach Inspiration geguckt?
Mir war klar, dass ich mit Farbe arbeiten möchte.
Natürlich, das liegt auf wie der immer Hand, bei Giesbert.
Wie immer, wie so oft. Dann ist auch relativ schnell klar für mich gewesen, ich schaue bei der Mode von Yves Saint Laurent, also bei der Haute Couture-Mode von Yves Saint Laurent, weil ich da Farbkombinationen immer wieder vermute, die großartig sind und die mir auch entsprechen. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe schlichtweg gegoogelt und wer mich kennt, da liegt es auf der Hand, weil ich Yves Saint Laurent sehr verehre und weil ich auch eine Dokumentation auf YouTube mindestens einmal im Jahr schaue, aus der ich immer wieder Dinge für mich ziehe. Das ist die Dokumentation über seine letzte Show in Paris.
Okay,
und die ist ganz, ganz großartig kommentiert.
Ja?
Da steckt unheimlich viel drin. Natürlich über seine Idee von Mode, Stil. Es gibt wahnsinnig viele Themen, die interessant sind, auch wie über das Thema Kopie oder Aneignung gesprochen wird. Er hat ja sehr viele Kunstwerke in seine Mode integriert. Das bekannteste ist das Mondrian-Kleid.
Ah, genau.
Aber es gab ja ganz viele Gemälde, die er dann auf den Capes hat nachsticken lassen. Und er sagt ganz klar, ein Werk, was jemand vollbracht hat, ist nicht nur das Werk dieser Person. Es gehört nicht nur dieser Person, sondern es geht dann weiter. Er hat sich die Werke angeeignet und in seiner Mode weitergeführt.
Und diese Liebe zu in deiner Wohnung jetzt, wir sitzen gerade auf Sesseln. Sag du es mir, Giesbert, wo kommen die her?
Die kommen aus dem Staatsratsgebäude gegenüber vom Schloss. Das Staatsratsgebäude war mal Kanzleramt. Das habe ich in der Zeitung gelesen, da habe ich gedacht, da möchte ich rein. Das möchte ich sehen, wie dieses Kanzleramt aussah und habe mich irgendwie durchtelefoniert und tatsächlich irgendwie Zugang bekommen. Und habe dann gesehen, dass da ohne Ende Möbel drinstehen und gefragt, was mit den Dingern passiert. Und die wurden natürlich irgendwie alle entsorgt. Und
was hast du dafür bezahlt? Weißt du es noch?
Ich glaube, ich habe für so einen Sessel 60 Euro oder sowas gezahlt.
Die sehen wahnsinnig noch gut erhalten aus.
Mhm. Irre Qualität.
Ja,
Wahnsinn.
Super Qualität.
Unglaublich bequem.
Sehr gemütlich. Ja.
Genau, und deshalb kann man hier eben stundenlang bei Abendessen sitzen.
Und du hast noch ein paar Elemente, die du ja gerettet hast. Diesen Tisch finde ich interessant. Und dann, das sieht so ein bisschen aus in der Wand wie so eingelassene Tresortüren. Oder was ist das?
Also der Tisch war ursprünglich in einer Boutique von Seelbach am Kudamm. Die haben irgendwann ihre Räume aufgelöst. Und da habe ich dann auch tatsächlich einen ganzen Schwung von Sachen gekauft. Die ganze Seelbach-Boutique war in Travertin ausgebaut. Und dieser Tisch ist eben auch ein Travertin-Tisch.
War Seelbach Mode? Oder
Mode,
was?
Herrenmode.
Herrenmode.
Und das war dann so ein Tisch, da hat man dann Pullöverchen drauf gezeigt oder sowas.
Okay.
Und da wusste ich, okay, den will ich in meiner Küche haben. Der kam dann mit dem Kran durchs Fenster und seitdem steht er da. Inzwischen ist er auch gut für Sportübungen, weil der so tonnenschwer ist, dass man da irgendwie so Gummibänder drum wickeln kann, ohne dass er vom Platz geht. Und die Türen sind auch aus der Seelbach-Boutique. Das sind ursprünglich Garderobentüren.
Was bringt das für einen Mehrwert, wenn man solche Sachen integriert in seine Wohnung?
Die bringen automatisch Leben mit. Ist aber auch das Schwerste, was man für Kunden machen kann. Also das zum Beispiel bei Fußbodenmaterialien, wenn Kunden uns sagen, Mensch, nehmt doch da vielleicht ein altes Eichenparkett, das wäre doch toll, dann haben wir da gleich Seele in der Bude. Und dann sage ich, ja, wahnsinnig gerne. Es ist das Aufwendigste, was man machen kann.
Und bei Materialien zeigst du den Kunden dann so eine Palette und schaust, wie die drauf anspringen, auf das Leder oder auf die Griffe oder auf den Marmor?
Ja, dafür ist der Showroom ideal, weil wir da eben ganz viele Muster haben. Manchmal fragen wir auch gar nicht so deutlich. Das kommt dann dadurch, wie sie sich in den Räumen bewegen und auf etwas zugehen. Das ist für uns unglaublich hilfreich, das zu beobachten, worauf springen sie an oder nicht. Und wenn dann eine Frage kommt zu einem spezifischen Material.
Wie bleibst du denn selber inspiriert?
Tatsächlich besuchen wir viele besondere Messen, zum Beispiel die TFAF in Maastricht. Da finde ich ja jetzt nicht kontemporäres Design, sondern
alte Meister.
Alte Meister oder chinesische Vasen oder wissen die Götter was?
Okay.
Was einen am Anfang natürlich völlig erschlägt und überfordert.
Und du machst ja gerne auch Reisen, einmal im Jahr, mit deinem Team auch.
Mhm.
Wonach suchst du immer die Orte aus, wo ihr hinfahrt?
Oft nach Produktionsstätten, die wir dann besuchen im Team. Wir haben zum Beispiel einmal eine Reise nach Sizilien gemacht. Auf Sizilien arbeiten wir mit einer Firma zusammen, die für uns Lavastein glasiert. Aus dem Lavastein machen wir Tische, Möbel oder auch Waschbecken für Bäder, Duschen, Küchenarbeitsplatten.
Warum liebst du das Material?
Weil es so wahnsinnig tolle Eigenschaften hat. Wenn wir mit Kunden Naturstein-Themen besprechen, kommt es oft dazu, dass Kunden sagen, nee, doch lieber keinen Naturstein, weil der zu empfindlich ist, wenn ich mir die Haare färbe oder wenn ich bestimmte Badprodukte nehme. Wenn ich jetzt aber einen glasierten Lavastein in einer Dusche installiere, auf dem Boden und an der Wand, habe ich diese Themen alle nicht, weil der wahnsinnig robust ist. Früher wurden glasierte Lavasteine als Labor Oberflächen genutzt.
Ah, okay.
Und damit sind sie eben extrem unempfindlich und perfekt für Bäder und Küchen.
Und sie sind noch schön.
Sie haben eine Tiefe, eine Materialität. Wir können denen eine Farbe geben. Also wir lieben das Material. Dann haben wir noch eine Weberin in New York besucht, in Brooklyn, die ganz alleine, inzwischen hat sie einen zweiten Webstuhl, aber damals, als wir sie besucht haben, hat sie das noch ganz alleine gemacht. Stoffe webt für besondere Interior-Designer, die ihre Sachen anfragen, und Hooker ist so toll. Zum Beispiel hat sie für unseren Junior-Sessel einen Stoff gewebt, da sitzt sie dann, glaube ich, so 2,5 Wochen dran. Dann sucht sie sich eine Musik aus, die sie die ganze Zeit während des Prozesses hört.
Was hat sie bei euch gehört?
Weiß ich nicht. Ach, du bist gut mit den Fragen. Ich weiß es nicht.
Könnte man nochmal rausfinden.
Das wäre eigentlich schön, ja.
Und wie findest du solche speziellen Leute?
Ein sehr guter Freund von mir arbeitet für André Putman in Paris und ich bin Norbert so dankbar. Er hat uns ja einige Firmen vorgestellt.
Aber dann schätzt er dich auch, weil ich vermute, solche Adressen gibt man auch nicht jetzt jedem.
Richtig,
ne?
Richtig. Ihm macht es Spaß, uns die zu geben und dass da dann auch wirklich was daraus entsteht.
Mhm.
Wir sind auch die einzigen in Deutschland, die jetzt bei diesem Polsterer überhaupt Sachen machen lassen. Und ich würde die Adressen eben auch weitergeben, weil das so schön ist, diese Manufakturen am Leben zu halten. Das ist so wichtig. Die machen so besondere, schöne Dinge.
Sag mal, Gisbert, wenn du eingeladen wirst, fragen dich die Gastgeber ab und zu mal um Rat. So eine Farbberatung kann man auf dem kurzen Dienstweg erledigen, oder?
Eigentlich nicht. Aber ich sage mit Sicherheit, dass ich es nicht auf dem kurzen Dienstweg erledigen kann, weil bei Farben das Wichtige ist, dass man ein gesamtes Konzept hat. Also so dieses, wie soll ich denn da meine Wand streichen, kann ich nicht beantworten. Und das ist dann natürlich eine Antwort, die nicht jeder unbedingt hören will, weil es mit wahnsinnig viel Aufwand verbunden ist und. Aber so sind wir nun mal.
Das finde ich eigentlich ganz gut, Gisbert, als Schlusswort. Vielen Dank, dass ich bei dir in der Wohnung sein durfte. Ich bin sehr gespannt. Ich wünsche mir, dass du mich nochmal einlädst, wenn alles fertig ist. Ich die violette Decke.
Bin ich selber sehr gespannt, mache ich.
Und ansonsten kann man sich die Karl-Marx-Buchhandlung und das Gisbert-Pöppler-Studio im Salon-Magazin anschauen. Und wir haben da ja schon mal Weihnachten vorgefeiert. Den Adventskranz hast du selber gebunden, was mich sehr beeindruckt hat. Mhm. Die Deko ist auch von dir. Und Chelsea Turowski hat gekocht. Und ein paar Rezepte gibt's im Heft. Und wir wünschen alle frohe Weihnachten, oder Gisbert?
Ja, frohe Weihnachten an alle. Ja.
Danke. Vielen Dank an unsere Freunde bei Jaguar, die diesen Podcast möglich gemacht haben. Danke auch an Malakow Kowalski für die Musik, Sarah Illenberger für die Illustration unseres Logos und Dennis Krüger für den Schnitt. Wenn Ihnen Our House gefallen hat, abonnieren Sie uns und empfehlen Sie uns weiter. Anne Petersen und ich freuen uns schon auf unsere nächsten Gäste und natürlich auch auf Sie.